Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast diesmal ein Interview geführt zu einem Fernsehstück mit dem Autor Lukas Flasch. Und das Fernsehstück oder der Fernsehfilm heißt Von uns wird es keiner sein. Ist ein interessantes Thema, was der Film da aufgreift. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, das ist tatsächlich ein Film, der sich wirklich ganz klar einem besonderen Thema widmet, was sonst immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst wird im Fernsehen, nämlich Suizid. Und das wird unter anderem auch deswegen immer ungern behandelt, weil es möglicherweise Nachahmungseffekte geben könnte. Das ist halt das Schwierige dran. Und das wollten diese Macher, unter anderem eben Lukas Flasch als Autor, eben trotzdem mal wieder angehen, dieses Thema. Und Lukas Flasch hat sich da eine Geschichte ausgedacht. Das ist so ein Ensemblestück, spielt an einer Schule hauptsächlich unter den Schülern, so Heranwachsende, die sozusagen auch so mit ihrer eigenen Selbstfindung noch sehr stark beschäftigt sind und mit ihren Beziehungen untereinander. Und es kommen auch die Eltern der entsprechenden Protagonisten mit rein und die Lehrer. Also es ist relativ breit angelegt mit vielen interessanten Rollen. Und auch dieses Thema spielt eben in verschiedener Weise da bei verschiedenen Figuren dann auch eine Rolle.
Der Film läuft jetzt schon in der Mediathek vom ZDF und wird ausgestrahlt am Montag, dem 20. Oktober um 20.15 Uhr. Ist übrigens ein ZDF-Film und vielleicht auch noch erwähnenswert, Simon Ostermann hat Regie gemacht dabei. Von uns wird es keiner sein, ist wie gesagt der Titel.
Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass es wirklich ein Film ist, der von sehr guten Darstellern lebt und zwar eben sehr jungen Darstellern. Die sind zum Teil relativ neu in dem Geschäft, aber die tragen das unheimlich gut weg. Also das macht wirklich Spaß zu sehen und schon deswegen kann man den Film wirklich empfehlen.
Ich denke, wir hören da einfach mal in dein Gespräch rein.
Lukas, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wo kommst du her und wie bist du zum Drehbuchschreiben gekommen?
Ganz ursprünglich komme ich vom Niederrhein, also aus dem von der holländischen Grenze tatsächlich, genau, und bin da aufgewachsen, bin dann irgendwann zur Ausbildung nach Hamburg gegangen, da habe ich dann Fachkraft für Veranstaltungstechnik gelernt. Genau, und habe das ein paar Jahre gemacht und dann hatte ich irgendwann, da war ich so Ende 20, weil ich auch immer so nebenbei geschrieben habe und so, also als Hobby, sage ich jetzt mal, hatte ich dann irgendwann so, naja, ich bin jetzt 29, wenn ich nochmal studieren will, dann jetzt. Und dann hatte ich mich irgendwie in Potsdam beworben, in Babelsberg, hatte mir das auch relativ lange überlegt und mich dann da ganz gut drauf vorbereitet und hatte dann, genau, mich fürs Drehbuch entschieden so und wurde dann auch glücklicherweise genommen. Und dann habe ich mit 30 nochmal angefangen zu studieren und habe dann während des Studiums auch schon viel geschrieben und jetzt seit, ich sag mal, 6 Jahren, 7 Jahren ungefähr mache ich das dann halt auch in Vollzeit als Drehbuchautor. Also noch gar nicht so lang.
Als Veranstaltungstechniker auch noch irgendwie weitergearbeitet?
Genau, nach der Ausbildung dann noch ein paar Jahre als dann eigentlich fast nur noch als Tontechniker, habe dann auch so einen Lagerjob noch gehabt, weil ich dann auch viel abends gearbeitet habe. Das war ja dann irgendwann auch so, wenn man dann so Ende 20 ist, geht Federn ist auch nicht mehr so leicht. Genau, und da bin ich dann, hatte ich dann noch so einen Lagerjob, wo ich so tagsüber ab und zu gearbeitet habe in Teilzeit und abends dann halt oft halt auf Konzerten am Mischpult gestanden. Und in der Ausbildung waren es mehr so, also ich habe halt bei so einem, wie man damals sagte, man Full-Service-Provider, das sagt man heute, glaube ich, nicht mehr. Also wir haben halt so alle Arten von Veranstaltungen gemacht, also Messen, Autoshows, Firmenfeiern, Konzerte, Tourneen, also alles, was es so an Veranstaltungen gibt.
Ist ja eigentlich immer auch ganz hilfreich, wenn Autoren irgendwie auch noch so ein bisschen so irgendwo mit einem Bein, sage ich mal, in der Realität stehen und nicht nur in ihrer Autorenblase. Ich finde das eigentlich immer interessant zu hören.
Ja. Genau, also ich mache es jetzt aber auch wirklich, seit ich dann nach Berlin gezogen bin von Hamburg, mache ich es jetzt halt auch gar nicht mehr. Also ich habe zwischendurch mal so ein paar kleinere Jobs gemacht, aber ich habe dann auch während des Studiums andere Nebenjobs gemacht, um das zu finanzieren so ein bisschen. Und also ich mache es ehrenamtlich manchmal tatsächlich noch so ein bisschen bei so Veranstaltungen.
Das darfst du nicht laut sagen.
Ja. Nee, nur für einen Verein, wo ich eh ehrenamtlich bin. Also das ist nicht, man kann mich da jetzt nicht anfragen. Bin auch raus, so aus dem Job großteils, ja.
Okay. Und du hast ja jetzt hier sehr ein sehr spezielles Thema aufgegriffen, auch eins, was so eine soziale Relevanz hat sozusagen. War das schon immer für dich wichtig, so eine Richtung einzuschlagen, oder war das jetzt das erste Mal?
Nee, das war schon, also das war, glaube ich, schon in meinen ersten Studienbewerbungen so. Und es hat sich auch, ich habe im Studium viel mit Felix Ahrens gemacht, einem Regisseur, der mit mir im Jahrgang studiert hat, und wir haben auch da ein, zwei Filme gemacht, die sich, also ein Kurzfilm gemacht, der sich auch mit einem Jugendlichen oder Jungen, war noch nicht ganz jugendlich, auseinandergesetzt hat. Und da ging es auch schon so um Mobbing und dann haben wir unser Bachelorfilm, den wir zusammen gemacht haben, der war auch der Am Ende der Wald, der hatte auch den Studenten-Oscar Silber damals gewonnen. Da ging es auch um eine Polizistin, die durch einen, ja, man möchte sagen Unfall, aber es ist eine Fehleinschätzung, jemanden erschießt und mit dieser Schuld nicht zurechtkommt. Und es hat mich schon immer irgendwie, also ich suche schon gerne solche Themen, aber es ist natürlich dann im Berufsalltag natürlich auch oft so, dass es nicht immer passt. Da muss man dann vielleicht auch mal was beim Krimi ein bisschen zurückstecken oder so. Aber wenn ich mir selber jetzt Themen suchen kann oder angesprochen werde, dann finde ich das schon spannender, so mich solchen Themen zu widmen irgendwie. Also ich war jetzt in dem Bereich nicht ganz neu, und die Recherche spielt dann bei mir auch, hat da früher auch schon immer so eine große Rolle bei mir gespielt. Also dass man dann wirklich guckt, wie sieht's denn da aus im Milieu und so. Und das finde ich schon spannend.
Ja, darüber würde ich auch gerne sprechen, über Recherche, ist auch spannend. Sag vielleicht mal kurz, wie es einfach zu diesem Projekt kam. Von uns wird es keiner gewesen sein. Wo kam die Idee her und wie ist das Projekt entstanden?
Also ich habe damals Verena Monsen, die jetzt bei Netflix ist, die war damals noch bei Warner, und Verena und ich kannten uns auch, und sie hatte mich damals angesprochen, weil es den Wunsch eben gab bei Warner von René Jamm und Bernd von Fern, die, also René Jamm ist ja auch der Geschäftsführer, und Bernd war, der jetzt bei Network Movie ist, war damals der Fiction-Chef bei Warner, die hatten halt sozusagen diese Idee bei Warner, dieses Projekt, was in den 80ern mal gab, Tod eines Schülers, diese Serie, falls dir das noch was sagt, mit, ich glaube, Günter Strack damals, das war die ist im Giftschrank gelandet, das war eine Serie, eigentlich revolutionär für die Zeit, so aus verschiedenen Perspektiven erzählt, hat sie sich mit einem Schülersuizid beschäftigt, und die hat aber einen massiven Werteeffekt damals nach sich gezogen, deswegen wird die nicht mehr gezeigt. Es gab aber damals diesen Wunsch, wenn man jetzt so ein Thema heute aufgreifen würde, wie könnte das aussehen? Also wie könnte man das machen, eben ohne Werteeffekt, und wie könnte man das Thema, weil die halt der Meinung waren, das ist ein wichtiges Thema, das muss irgendwie bespielt werden, und wie könnte man das machen? Und mit dem Wunsch haben Verena und ich dann eben eine Recherche gemacht und haben dann darauf ein Konzept erarbeitet, sozusagen, so könnte das aussehen. Sagen. Und so ist dann halt auch die Idee dann über den Prozess so weiter gereift irgendwie. Aber wir waren auch am Anfang, muss ich halt auch sagen, ich habe halt auch im Studium ganz meine allererste Filmübung, die hat sich auch mit Suizid beschäftigt. Da habe ich aus heutiger Sicht alles falsch gemacht, muss ich halt auch dazu sagen. Und ich hatte das noch so im Hinterkopf irgendwie und habe dann auch sozusagen bei der Recherche natürlich auch besonderes Augenmerk nochmal drauf gelegt, wie ist es eigentlich überhaupt umzusetzen, so, ne? Und da, genau, da haben wir das dann sozusagen erarbeitet und haben denen das dann, die Produktion war dann auch wirklich, das war wirklich toll, die waren wirklich begeistert. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil man hört ja oft, ja, wir wollen was anders machen, ne? Das ist kennen wir aus unserem Job. Und dann legt man was anderes vor und dann ist es so, ach nee, aber das ist ja gar nicht so, wie wir das kennen, ne? Das passiert einem ja relativ häufig. Und das war halt in dem Fall, muss ich wirklich sagen, die waren halt total Feuer und Flamme und sind sie auch bis zum Schluss geblieben. Weil man muss ja wirklich sagen, das ist 2000, wir haben jetzt 2025 und das war im Spätsommer 2019, also noch vor Corona, dass wir dieses Projekt zusammen begonnen haben. So. War schon ein sehr großer Wunsch und ein sehr großes Engagement von produzentischer Seite, das dieses Thema zu bespielen. So.
Inwiefern ist es anders als das, was wir sonst kennen? Wie würdest du das beschreiben?
Ich weiß nicht, ob es, also es, sagen wir mal so, das ist eine längere Antwort, weil die, was uns sofort bei der Recherche gesagt wurde, also wir sind halt damals sofort zugegangen auf Leute, die mit diesem Thema arbeiten. Das war halt der erste Schritt. Und eben, ich habe dann auch geguckt, das nicht zu einer Person zu gehen oder zu einer Stelle zu gehen und zu sagen, so, die sagt jetzt irgendwas und dann mache ich was da draus, sondern es waren schon sehr, sehr viele Einrichtungen, Personen, mit denen wir gesprochen haben, weil um eben ein Bild zu bekommen. Und daraus haben wir dann eine, sag ich mal, jetzt eine Schnittmenge genommen, wo alle ungefähr das Gleiche gesagt haben. Und da geht's eben oft darum, also es ist ein bisschen komplexer, da werden wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen kommen, aber dass der Suizid im Film oder in Serien ganz häufig falsch dargestellt wird und das eben auch durch eine Romantisierung, also erstmal die Motivationen werden oft sehr einseitig dargestellt, nicht so komplex, wie sie wirklich sind. Und das andere ist eben, dass eben das oft als so eine dramaturgische Zuspitzung, und dann am Ende als die schlimmstmögliche Form, was man sich vorstellen kann, steht der Suizid. Und wird dann halt auch oft romantisiert. Das ist halt auch was auf das wir häufig gestoßen sind. Was mir vorher selber auch, muss ich ja auch ehrlich sagen, gar nicht so aufgefallen ist, weil man aus seinem, sag ich jetzt mal, schreibenden Blick natürlich nochmal anders darauf sieht. Ne? Dann hat man Dramaturgie im Kopf und so. Und das war aber sowas, was wirklich alle gesagt haben, diese Romantisierung, dieses Stilisieren vom Suizid ist gefährlich. Und das ist eben auch das, was am Ende dann sozusagen so ein Imitationseffekt, also einer, es gibt verschiedene Gründe, warum, wodurch so ein Imitationseffekt bewirkt wird, aber das ist ein Grund dafür. Also,
und wie würdest du das beschreiben, die Romantisierung? Also so ein bisschen wie Werthers Leiden, oder?
Ja, genau, das ist halt das, da kommt der Begriff ja, Werther-Effekt ja auch her, ne? Mhm. Eben von Werthers Leiden, aber es ist auch in der modernen, also ein Beispiel war halt auch Tote Mädchen lügen nicht, also diese 13 Reasons Why, das ist ja dann auch von Netflix geschnitten worden sozusagen, diese, also nochmal neu editiert worden. Soweit ich das weiß, will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber da gab es eben eine, also ich kann es jetzt auch nicht ausführen, weil das wäre halt auch falsch, aber da wurde eben einfach, ja, das ist, erstmal entspricht das so nicht der Realität, das ist das eine, und zweitens ist es eben, wenn man sich in den Kopf von einer Person versetzt, die irgendwie gerade in einer schweren Krise ist, dann ist eben dieses Anbieten einer Lösung, die eigentlich keine Lösung ist, ist problematisch. So. Und wenn man die halt so romantisiert in Form von und dann trauern alle um dich und weiß ich nicht, und dann ist das Problem gelöst oder so, dann ist es halt einfach schwierig, dagegen anzuargumentieren. Es bleibt halt irgendwie im Kopf dann. Und da, also das ist ja auch in diesen Richtlinien, es gibt ja mittlerweile mehrere Richtlinien, es gibt eine sehr gute von der WHO, da gibt es auch verschiedene für Journalismus, da gibt es eine fürs Filmemachen, dann gibt es von der Deutschen Depressionshilfe eine sehr gute Broschüre auch noch dazu, die ist halt, sage ich jetzt mal, eher für Medien generell gedacht, wo halt eben auch Beispiele drinstehen, das kann sich auch jeder kostenlos runterladen, wo Beispiele drinstehen. Solch eine Formulierung ist problematisch, und eine sachlichere Formulierung zum Beispiel ist viel unproblematischer. Dazu kommt halt das Erwähnen von Methoden, das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, also bestimmte Methoden, Suizidmethoden halt zu zeigen und zu stilisieren. Das ist halt dann wie so eine Anleitung, das und sowas soll halt auch eigentlich vermieden werden. Und das ist halt relativ gut auch erforscht. Also man weiß relativ gut, dass es Effekte hat, die, also negative Effekte hat. Das ist mittlerweile sehr, sehr gut erforscht, kann man sagen.
Mhm. Also auch sozusagen diese Darstellung des Künstlers, der an der Welt leidet, oder der sensiblen Seele, die an der Welt leidet und keinen anderen Ausweg hat, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich hänge noch an diesem Wort Romantisierung. Wo wurde das?
Also genau, es ist zum Beispiel zum Beispiel eine Romantisierung der Methode zum Beispiel, oder eine Romantisierung von Orten. Da gibt es zum Beispiel bestimmte Orte, die immer wieder auch aufgetaucht sind, also in der Medienberichterstattung und so, und dann werden die zu solchen Kultorten. Und das ist halt da gibt es halt verschiedene Beispiele aus verschiedenen Ländern und das ist halt zum Beispiel auch ein Problem, weil sich das dann da auch nachgewiesen häuft, diesen Ort sozusagen. Also es ist halt, ja, es ist halt einfach, es bekommt dann so eine Komponente von, ja, von, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber es ist einfach schwierig für Leute, die damit arbeiten, dann damit umzugehen, wenn das einmal in der Welt ist, sozusagen. Mhm. Also wenn einmal diese Romantisierung stattgefunden hat, dann ist es schwer, das auch wieder aus den Köpfen rauszubekommen.
Und dieser Wunsch jetzt von der Produktionsseite auch von Warner oder wer auch immer jetzt beteiligt war, das war sozusagen der Wunsch, da ist ein Problem, da wollen wir auch mal wirklich was Relevantes dazu machen. Oder wieso kam dann dieser Rückgriff auf diese alte Serie?
Genau, also das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und was wir halt in der gesamten Produktion gemerkt haben, egal wo wir hingegangen sind, im ganzen Team, und ich glaube, deswegen waren auch alle so dabei, ist, dass irgendwie jede Person hat Berührungen damit. Das ist wirklich total bemerkenswert, dass das ist ja auch ein Problem, was sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Also es gibt's ja von der ganz hohen Gesellschaft bis wirklich in, ne, da ganz Obdachlosigkeit und weiß ich nicht. Also es fängt wirklich von im obersten sozialen Spektrum an, hört unten auf, und alle alle haben irgendwie Berührungen damit gehabt, und das fand ich sehr faszinierend. Und da wird einem dann auch bewusst, es ist ein zeitloses Thema und es ist eben wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil es eben auch schwer zu begreifen ist, auf eine Weise. Und auf eine andere Weise geht es einem halt natürlich auch total nahe. Also geht ja uns, also wenn geliebte Menschen irgendwie sterben, das geht uns ja allen nahe. Und wenn aber sozusagen da noch so eine große Unbekannte ist und oft für viele ja manchmal dann auch, manchmal ist es, passiert es ja auch, je nachdem auch wie nahe wir Menschen stehen, passiert es ja ganz plötzlich. Manchmal ist es das Ende von so einer längeren Geschichte oder so, aber es betrifft irgendwie alle. Und das haben wir wirklich den gesamten Prozess über gemerkt, dass die Leute da wirklich auch sehr sensibel mit umgegangen sind, was total schön ist, weil es kann ja bei uns in der Branche auch mal ruppiger werden, ne? Und es kann ja auch mal dann so, pappalapapp, das machen wir jetzt so, was soll da schon passieren? Und man hat wirklich auch bei den ganzen Departments irgendwie gemerkt, dass da eine totale Sensibilität einfach dafür war, weil eben das für viele auch ein persönliches Thema ist. So.
Mhm, Und ich habe dich richtig verstanden, dass ihr den Prozess begonnen habt durch umfangreiche Recherchen.
Genau, ja. Mhm.
Kannst du darüber noch mehr erzählen?
Wir haben halt, also ich teile das mal grob, ich würde es jetzt mal sagen, grob in zwei Teile. Also es gibt halt einmal einen wissenschaftlichen Teil, der sich irgendwie eben mit den Zahlen beschäftigt und mit diesem Werther-Effekt.
Also Werther ist eine Figur, die von Goethe erfunden wurde und die offensichtlich der sich eben auch umbringt am Schluss seines Liebesdramas, was er erlebt. Und das ist sehr romantisch dargestellt, muss man sagen.
Ja.
Und es hat offensichtlich damals auch den Effekt gehabt, dass viele Leute ihm gefolgt sind, dieser literarischen Figur, und sich dann in echt umgebracht haben. Und das ist ein Effekt, den man wissenschaftlich offenbar so weiterhin bezeichnet und den man nachweisen kann. Oder?
Genau, das kann man, das gibt's, es gibt verschiedene Beispiele aus der Literatur, aus Film und Serie. Es gibt das bei, es ist eben auch bei prominenten Persönlichkeiten, wo dann sozusagen Details öffentlich werden, gibt es das auch, und das ist messbar. Also es ist sozusagen, also da gibt es keine Zweifel dran, dass das passiert.
Und ich habe dir richtig verstanden, dass ihr den Prozess begonnen habt durch umfangreiche Recherchen.
Genau, ja.
Kannst du darüber noch mehr erzählen?
Also es gibt halt einmal einen wissenschaftlichen Teil, der sich irgendwie eben mit den Zahlen beschäftigt und mit diesem Werther-Effekt und mit sozusagen, wie kann ich was darstellen? Und auf der anderen Seite, also habe ich das jetzt für mich aufgeteilt, gibt es halt so einen, ich möchte mal sagen, einen emotionalen Teil und einen menschlichen Teil, der sich eben damit beschäftigt, wie betrifft uns das als Menschen, als Hinterbliebene, als Menschen, die eben selber Suizidgedanken haben, wie gehen wir damit um? Wie ist der gesellschaftliche Umgang so? Das sind halt so diese zwei Pfeiler gewesen und da habe ich relativ schnell Kontakt zur Telefonseelsorge Berlin gehabt und der BESU, das ist die Beratung für Betroffene von Suizid, sozusagen, das sind Gesprächsgruppen, die waren super hilfreich, die Leute haben total Lust gehabt, auch darüber zu sprechen, das war wirklich überall, wo ich hingekommen bin, haben die Leute sich geöffnet und geredet und haben, weil es gibt ja immer die Frage, macht man überhaupt noch was zu dem Thema, wenn es eben diesen Werte-Effekt gibt und wenn es halt so schnell eskalieren kann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, macht man das überhaupt noch? Und da war schon immer der Wunsch, nein, es ist wichtig, darüber zu sprechen und es ist wichtig, das Thema aufzugreifen und dran zu bleiben. So. Und aber eben aus der Sicht sozusagen, also eben aus verschiedenen Sichtweisen auch und nicht mit diesen, sage ich jetzt mal, alten Klischees weiterzuarbeiten. Und genau, und das ist aber auch eben nicht nur diese Romantisierung oder so, sondern es ist eben auch diese Monokausalität oft in der, hier bei dieser Liebeskummergeschichte zum Beispiel. Das war eine der Sachen, die sofort alle gesagt haben, vergesst diese Logikketten. Suizide sind keine monokausalen Ereignisse. Da ist es immer eine Gemengelage, da kommen sehr viele verschiedene Sachen zusammen. Und weil es bei der einen Person so ist, heißt es noch nicht, dass eine andere Person, die genau das Gleiche erlebt hat, eben dazu kommt, weil eben das sehr komplex ist, wie unsere Psyche so eben sehr komplex ist und man das nicht so, und in der Dramaturgie wird es halt oft vereinfacht und da war dann tatsächlich ein starker Wunsch von dieser Vereinfachung irgendwie auch wegzukommen und diese einzelnen Gründe so logisch, sage ich jetzt mal, aneinander zu reihen und zu sagen, so der Grund, Grund A, Grund B, Grund C und deswegen passiert das oder tritt das Ereignis ein. Und das war halt wirklich, das haben auch viele, tatsächlich viele Leute, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern die selber Betroffene von irgendeinem, von einem Suizid gewesen sind in ihrer Familie, im Umfeld, auch bei Gesprächen, die ich dann geführt habe, auch eben angeführt, zu sagen, so einfach ist das nicht. Es ist ganz komplex und wenn man dann in so Gruppen geht, wo man halt auch verschiedene Fälle hört, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Also du warst ja auch in so Art Selbsthilfegruppen oder von Angehörigen oder
wie? Ja, genau. Also ich habe Einzelgespräche dann geführt tatsächlich, also jetzt nicht in der Gruppe, weil das ist ja ein geschützter Raum so. Das finde ich, sollte man auch nicht unbedingt machen. Aber ich habe halt sozusagen Personen dann halt, die sich dazu bereit erklärt haben, auf die ich in der Recherche gestoßen bin, auch noch dazu befragt. Aber genau, es ist halt, wir haben uns ja dann relativ schnell auch auf diesen Bereich der Jugendlichen oder jungen Menschen konzentriert und da sind wir dann in der Recherche dann ein bisschen spezieller irgendwann geworden. Also wir haben es halt erstmal sehr breit angegangen und haben geguckt, wo sind so die Schnittmengen und was sagen die Leute wirklich, die, ne, also wo wollen die ernst genommen werden, wo fühlen die sich nicht gesehen irgendwie, und sind dann sozusagen davon ein bisschen spezieller geworden und sind dann eben bei einer, wir haben dann auch mit der Neuland GmbH aus Berlin, die machen psychosoziale Hilfe in Krisensituationen, die sind auch an Schulen in Einsatz und kümmern sich eben genau um diese, sage ich jetzt mal, die Altersgruppe, um die es dann im Film zum Großteil auch geht. Und weil da ist dann sozusagen, da sind die Zahlen nochmal anders, da sind die Gründe teilweise nochmal anders und da ist die, ja, da ist die Herangehensweise nochmal eine andere. Das haben wir dann spezialisiert. Aber erstmal standen so diese Gesamtthemen Suizid im Vordergrund. Und
aber diese Gruppe, also so heranwachsende Pubertät und so weiter, sind so die vulnerabelsten, was das betrifft. Sie haben die höchsten Zahlen?
Nee, gar nicht. Also die Zahlen steigen mit dem Alter relativ deutlich. Bis, ich glaube, in Deutschland bis 65 ungefähr. Und dann bleiben sie auf relativ hohem Niveau stabil. Also aber auf sehr hohem Niveau. Und sie steigen halt sozusagen mit dem Alter. Also man sagt, unter 10 zum Beispiel ist es eigentlich gar kein Ding. So. Also da fehlt, ich weiß nicht mehr, wie nennt man das? Ich glaube, tatsächlich sowas wie emotionale Reife oder so. Ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen, aber da gibt es sozusagen die, unter 10 ist es, wenn es auftritt, eine statistische Anomalie, würde man fast sagen. Also das gibt es eigentlich nicht. Und dann geht es langsam aufwärts. Es ist nur eben so, da junge Menschen eben selten an Krebs oder Herzerkrankungen sterben, also selten, nicht nie, aber selten, ist es halt statistisch in bestimmten Gruppen die höchste Todesursache, weil eben die Gesamtsterblichkeit sehr niedrig ist. Und wenn man dann ins höhere Alter geht, da ist dann sozusagen der Suizid nicht mehr, bei Weitem nicht mehr die häufigste Todesursache, aber er ist von den absoluten Zahlen viel, viel höher.
Tatsächlich, okay.
Ja, also es ist sozusagen natürlich, es hat ja eben auch, ne, verschiedene Komponenten, also psychische Erkrankungen, eine Gemengelage aus verschiedenen Dingen, Probleme, das Leben zu bewältigen, Abhängigkeiten, da kann alles Mögliche verschiedene mit reinspielen. Wie gesagt, so diesen einen Grund gibt es nicht.
Also welche Probleme die in dem Alter speziell haben, da gehen wir vielleicht anhand der Figuren dann ein.
Ja,
das
genau,
hast du
genau.
so so ein bisschen mitgegeben.
Ja, genau.
Allen. Aber vielleicht vorher nochmal kurz, wie war euer Prozess dann? Also ihr habt euch recht umfassend da informiert und wie war dann der Prozess, das in eine Geschichte zu formen? Also war relativ schnell klar, dass es so eine Geschichte mit mehrfachen, mit vielen Protagonisten sein würde, so eine Art Ensemblestück ist es ja, kann man so sagen, oder es gibt eigentlich kaum eine herausgehobene Hauptfigur oder so ein bisschen vielleicht, aber nicht sehr. Wie seid ihr rangegangen, da so ein Gerüst zu bauen?
Also das war, das ist tatsächlich sehr interessant, das war ein Serienkonzept. Also es war ursprünglich als Miniserie geplant mit, ich glaube, 6 Episoden. Und entsprechend haben wir dann das Konzept nämlich auch aufgebaut. Deswegen haben wir noch diesen ensemblehaften Charakter in dem Einzelstück dann, weil wir es als Serie eigentlich mal aufgebaut hatten. Das heißt, wir haben dann eine Figurenbibel erstellt. Wir haben die Prämisse ist auch relativ gleich geblieben. Es waren mal mehr Figuren sogar, die haben wir natürlich dann ein bisschen raffen müssen, weil wir dann ein Einzelstück draus gemacht haben. Genau, aber wir haben dann sozusagen, oder beziehungsweise ich habe dann erstmal diese ganzen Ergebnisse, die ich da hatte, also mir war das halt auch wichtig bei der Recherche, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, denen zu sagen, pass auf, es geht jetzt nicht darum, deine Geschichte da irgendwie unterzubringen, weil das machen wir ja nicht, also ich zumindest nicht, sondern es geht ja dafür, so eine Übereinstimmung zu finden, ne? Also zu gucken, wo sind so übergeordnet die Probleme und dann zu schauen, wie kann ich daraus eine Figur entwickeln. Ich habe jetzt noch nie irgendwie eine real existierende Figur wirklich als Vorbild für irgendwas gehabt. So, das funktioniert für mich zumindest nicht. Das ist vielleicht bei anderen anders, aber für mich funktioniert das nicht so. Ich habe dann eher so mir angeguckt, was gibt es denn da so für Probleme und wie kann ich das sozusagen über Figuren erzählen? Und dann so sind dann im Endeffekt im ersten Schritt die Figuren entstanden, dass sozusagen ich halt auch geschaut habe, gerade erstmal in diesem Schülerkosmos, was ist da wichtig, und dann im Erwachsenenkosmos, was ist da wichtig? So ist dann eben auch dieser Lehrer Ritchie entstanden, weil ich eben da auch nochmal eine Komponente hatte, dass mir, und das merkt man der Figur bis heute an, das war schon in der ersten Entwicklung so, dass mir ganz viele Leute gesagt haben, und das ist wirklich auch nochmal wichtig, wenn man über Suizid spricht, also auch weil man weiß ja nie, wer das jetzt hört und so, und es ist von vielen Leuten auch, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die Versuche unternommen haben, die dann eben, weil die tauchen ja in den Statistiken gar nicht auf. Und ganz oft, und auch von Hinterbliebenen wird das auch immer gesagt, ist es oft nicht dieser romantische Todeswunsch, ist das oft nicht, sondern es ist wirklich oft ein Wunsch danach, da sind Probleme und man will, dass die Probleme aufhören und man sieht irgendwann nicht mehr, wie man diese Probleme selber lösen kann. Und deswegen ist eben das so wichtig zu zeigen, es gibt Hilfe und man kann diese Hilfe annehmen. Sozusagen. Und das ist ein sehr schwerer Schritt, so. Das ist nicht immer leicht, weil oft hat sich das über Jahre angestaut. Aber es ist Hilfe da und die Leute kümmern sich um einen und man wird nicht weggeschickt und man wird auch nicht ausgelacht und man wird nicht blöd behandelt, sondern die Menschen, zu denen man da geht, die sind einfühlsam und kennen sich damit aus und die helfen einem weiter. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Botschaft sozusagen, weil das kam wirklich von fast allen, dass das im Film ganz oft scheiße dargestellt wird, ne? Dass dann sozusagen jemand hat dann Probleme und der geht so irgendwo hin und sucht sich Hilfe und die Leute sind dann blöd oder watschen den so ab. Und das ist aber auch nicht mein Eindruck gewesen. Also wenn man sich mit diesen Leuten trifft, die sich eben damit beschäftigen, beruflich oder ehrenamtlich, dann ist da ein sehr großes Verständnis, die hören sehr viel zu, und das ist eine angenehme Atmosphäre, so. Und das wird in Filmen halt auch oft dargestellt. Und das war mir dann total wichtig, das auch noch in der Figur anzulegen, also zu zeigen, es sind einfach Probleme da und man will, dass diese Probleme aufhören, aber man braucht dafür Hilfe und zu zeigen, es gibt diese Hilfe und man muss sich die, oder man bekommt die eben auch angeboten und die helfen einem eben auch, die Menschen so. Das war halt wirklich ein so ein ganz starker Wunsch und der hat sich dann eben auch so als, für mich so ein bisschen als dramaturgisches Gerüst festgesetzt, eben wenn ich mir ein Drama kreiert habe, sage ich jetzt mal so, in einer Figur auch immer zu schauen, kann ich das am Ende auflösen. Also ist es, schaffe ich es am Ende der damals ja noch Serie, schaffe ich es am Ende, wenn ich jetzt, sag ich mal, Richie hier ein Problem gebe, schaffe ich das am Ende so zu lösen, dass sozusagen eine Person, die sich damit identifizieren kann, eben auch sieht, okay, es gibt aber eine Lösung dafür, sozusagen, und ich, mir kann damit geholfen werden, oder da ist zumindest erstmal jemand, der sich das anhört und der mit mir sozusagen sich auf mich einlässt und der eben nicht sagt, das ist doch albern oder keine Ahnung, wie es halt leider anscheinend oft in Filmen dargestellt wird. Also ich kenne jetzt nicht so viele Beispiele, aber es gibt die anscheinend auch.
Ja, das ist interessant, aber du bist ja eigentlich jetzt, du hast ja jetzt nicht so viele professionelle Helfer oder irgendwelche Organisationen, wo man hingehen kann oder so eingebaut, sondern du hast ja eigentlich drauf gesetzt, dass das so innerhalb des normalen sozialen Umfeldes eigentlich stattfindet. Also die sind alle in eine sehr gut funktionierende Freundesgruppe eingebunden, also die Schüler jetzt. Und auch dieser eine Erwachsene, der Lehrer, Richie heißt er, der auch offensichtlich mit Suizidgedanken zu tun hat, ist ja auch, hat einen halbwegs verständnisvollen Partner, kann man sagen, und ist ins Lehrerkollegium ganz okay eingebunden und so. Das heißt, es widerspricht ja auch so ein bisschen dem Vorurteil, dass suizidäre Personen irgendwie so lost sind und keine Freunde haben und so weiter. Das fand ich auch ganz interessant. Und du hast ja auch die Hilfe, die kommt eigentlich jetzt im normalen sozialen Umfeld, nicht im professionellen Umfeld verortet. Wie war das? Wie kam das?
Das ist so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es man sozusagen, also die Hilfe, es muss eigentlich immer professionell sein bei sowas, ne? Weil ich kann jetzt persönlich ohne eine entsprechende Ausbildung jemanden nicht einfach sozusagen aus so einer Krise helfen, sondern da ist schon professionelle Hilfe nötig, aber eben diesen Schritt zu gehen. Dafür ist es ganz wichtig, auch Menschen zu haben, die sagen, wenn du bereit bist dazu oder ne, wenn du die Hilfe möchtest, ist bei Suchterkrankungen eigentlich ganz ähnlich. Da wird einem ja auch nicht empfohlen, jetzt jemanden dabei den Entzug zu organisieren, aber einfach die zu zeigen, so egal wie zerschnitten jetzt das Tuch hier ist oder was hier alles passiert ist, ich bin dazu bereit, dir zu helfen, wenn du Hilfe brauchst. Und ich gehe mit dir dahin oder ich gebe dir das eben, was du brauchst. Aber diese Hilfe, das Hilfe geben zu Hilfe holen, zum Hilfe holen. So, und das, da ist der Freundes, da ist ein Freundeskreis total wichtig und da sind auch Familien total wichtig. Das ist ja, wird ja in dem Film auch sehr deutlich gezeigt, als Waldi, als Tom an diesem Termin nicht teilnimmt, der eben dort organisiert wird und Waldi ihm diesen Zettel dann gibt, sei ein Freund und passt aufeinander auf und achtet aufeinander. Das ist tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis und das haben wir dann auch probiert, so eben umzusetzen, dass man das da eben auch direkt in Aktion sieht, wie das aussehen kann, dass man eben da ist. Und es ist aber bei allen Figuren dann am Ende ja auch so, dass sie professionelle Hilfe sich suchen und eben begleitet werden in diesem Schritt. Aber wir erzählen eben am Ende auch nicht so und jetzt helft ihr als Freunde und dann ist die Sache erledigt, weil das funktioniert halt nicht. Ne? Also es ist halt schon wichtig, wenn man, egal ob es jetzt eben, weil das es ist ja nicht nur Suizid, also es ist ja nicht nur ein Film über Suizid, sondern es geht ja generell auch um psychische Krisen, weil auch die Figur, jetzt muss ich aufpassen, weil unsere Darstellerin von Julia heißt ja Mina und die Julia sozusagen, die Figur Julia, die hat ja auch Probleme, das löst keine suizidale Krise bei ihr aus, so, aber dafür gibt es halt auch eine Lösung und die bekommt sie auch gezeigt. Die Mina hat Probleme in der Familie mit dem Vater und dafür gibt es eben auch dann am Ende eine Lösung und die Freunde sind da. Und so, und darum ging es. Es ging jetzt nicht nur darum, das in der suizidalen Krise zu zeigen, sondern eben auch bei anderen Ereignissen. Und es gibt dann eben die Art von Hilfestellung, die man leisten kann als ich sag jetzt mal, Person, die anderen nahesteht irgendwie, das ist dann, also bei Mina, ihr helfen, die Wohnung da aufzuräumen oder solche Sachen. Aber bei Tom zum Beispiel ist es dann am Ende natürlich wichtig, dass man nochmal zeigt, okay, aber man muss dann auch dann kommt halt auch der Schritt, da ist professionelle Hilfe dann nötig, damit man dann nicht irgendwie den Eindruck erweckt, man kann da jetzt irgendwie selbst an Menschen rumdoktern, das sollte man nicht tun, aber die Bereitschaft zu haben, da zu sein und auch zu sagen, pass auf, selbst wenn wir uns jetzt noch streiten, wenn es dir wirklich, wirklich schlecht geht, dann kannst du mich anrufen und dann helfe ich dir. So,
ja.
Das war halt so die Botschaft.
Okay, wir gehen vielleicht nochmal kurz auf die Geschichte als solche ein. Also der Film beginnt damit, dass jemand per Video seinen Suizid ankündigt, aber wir wissen nicht wer. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und als nächstes hast du ja sozusagen, du spielst da damit, dass wir halt nicht wissen, wer war es. Und das wissen auch die Leute selber alle nicht, außer derjenige, der es oder diejenige, wir dürfen jetzt hier nicht spoilern.
Ja.
Die Person, die es dann vielleicht war, weiß es selber. Und wir vermuten natürlich, dass es schon jemand ist, den wir vielleicht in dem Film kennengelernt haben. Und jetzt spielst du ja irgendwie damit, wer mag es denn nun sein?
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen so eine fast eine Krimi-artige Spannung. Ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls so eine Suspense-Element, wenn man so will. Und was hast du jetzt gebaut? Mit was für Personen haben wir es zu tun? Wollen wir vielleicht kurz durchgehen? Also es sind ja vier Schüler, die auch ein sehr guter Freundeskreis sind. Es funktioniert ganz gut, wenn man das so sieht. Zwei Mädchen, zwei Jungs. Und was hast du denn mitgegeben jetzt sozusagen?
Das ist auch nochmal, also das war auch tatsächlich dann in der Entwicklung, weil wir hatten ja dieses Serienkonzept, wo wir dann aber natürlich nicht, also was dann offensichtlich keine Serie geworden ist, weil es ist jetzt ein Film. Also wir haben dann nochmal den Schritt gemacht, 21, das nochmal umzuschreiben und da war dann Verena nicht mehr bei Warner. Das heißt, da habe ich dann erstmal mit Bernd sozusagen, der als Fiction-Chef dann auch Produzent des Stoffes ist, habe ich dann nochmal an dem Treatment gearbeitet und da haben wir dann wirklich nochmal sehr verdichtet irgendwie. Das war dann auch bevor die zweite Roxana und Alex dann dazu gekommen sind. Wir haben ja dann noch mit Chromosomfilm noch eine zweite Produktionsfirma, die im Prozess dazu gekommen ist. Da haben wir es dann erstmal noch sehr verdichtet sozusagen und auf vier Schülerinnen sozusagen zusammengeschrumpft, was vorher sechs oder sieben waren. Und da sind dann eben Punkte drin, die uns wichtig waren, die halt häufige, also auch aus der Praxis, aus der Beratung kamen. Das sind Dinge wirklich, die junge Leute auch beschäftigen, wahrscheinlich schon immer beschäftigt haben. Aber da sind dann Themen dabei wie Leistungsdruck zum Beispiel. Da sind Probleme, familiäre Probleme dabei, die man sich nicht traut, nach außen zu kommunizieren, weil man sich schämt, weil man eine gesellschaftliche Ächtung irgendwie befürchtet.
Also können wir ruhig benennen.
Können wir sagen, es ist bei Mina sozusagen, ne, die halt unter enormem Druck steht, weil sie zu Hause die Erwachsene ist, weil sie einen alleinerziehenden Vater hat, der auch, sag ich mal, da jetzt nicht in der Lage ist, sich angemessen zu kümmern. Und dann haben wir bei
Jugend. Selber auch unter gewissen psychischen Problemen.
Genau, unter psychischen Problemen leidet. Das war nochmal da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, das war nochmal eine schwierige Kiste. Genau, ja, da wollten wir nicht. Wir wollten uns nicht sozusagen auf eine Erkrankung festlegen, weil es ging halt immer mehr um die Tochter und nicht so sehr darum, jetzt da als Psychiater irgendwie was festzulegen. Aber wie das eben ist, auch unter diesem Druck zu stehen, dass immer jemand zu Hause sagt, da dürfen wir nach draußen nicht drüber sprechen, sozusagen. Ne? Und da war dann, das war auch was, wo ich mit Bernd dann auch viel drüber gesprochen habe, weil wir da irgendwie der Meinung waren, dass es irgendwie ein ganz berührendes Thema halt auch irgendwie ist, weil es halt aus Kindern erstmal so Erwachsene macht und dann dieser Druck halt einfach, ne, den man da hat. Das haben wir bei der Mina-Figur gehabt. Bei Julia ging es halt so ein bisschen mehr um den Leistungsdruck und da war uns eben auch mal wichtig, dass so als was von außen drauf gedrückt wird auf die Figur, weil die Julia hat eine total verständnisvolle Mutter. Die aber selber, und das ist auch ein spannendes Thema, die aber selber, die findet es gut, wenn ihre Tochter eine 2 schreibt oder eine 3 schreibt und wenn die gut in der Schule ist, aber die versteht halt nicht, wie wichtig das für ihr Kind ist, eben eine 1 zu haben in allem, weil sie eben ein bestimmtes Berufsziel hat. Und die Mutter hat halt auch, wie ich, sage ich jetzt mal, so einen Ausbildungsberuf erlernt irgendwie und denkt sich so, ja, mein Gott, also du hast ja die Versetzung, du machst das Abi, das reicht doch so irgendwie. Jetzt ist doch, nicht wert, sich da so reinzusteigern irgendwie.
Ja, aber das ist interessant, weil es, gut, sie möchte gerne Medizin studieren und so, aber im Grunde denkst du doch, naja, die Welt geht ja nicht unter. Also es ist wirklich ein Druck, der jetzt nicht, auch nicht von der Außenwelt, sondern den sie sich selber macht.
Den sie sich selber macht, genau. Und das fanden wir auch, da haben wir auch viel drüber gesprochen dann in der Treatment-Entwicklung. Das war, weil wir es auch spannend fanden eben, dass das eben, und genau, die Redaktion, also Diana Kraus, die die Redaktion gemacht hat, die war da natürlich auch sehr stark involviert irgendwie. Und da hilft dann natürlich auch immer so total der Input von außen, für mich auch nochmal, ne? Also auch zum Beispiel, wenn jetzt da Kinder irgendwie in einem Alter sind, das sind ja dann meistens nicht die Kinder, um die es da geht, aber dann hat man nochmal einen anderen Einblick, wie ist so eine Klassendynamik oder so, ne? Was man jetzt natürlich nochmal irgendwie als Input auch immer gut gebrauchen kann, sage ich mal, und wo dann immer nochmal ein anderer Blick kommt, was, finde ich, immer total weiterhilft. Und wir haben da halt dann sozusagen sehr viel darüber gesprochen, dass wir halt auch da irgendwie mal probieren wollen, ein bisschen anders zu erzählen. Also eben nicht diesen Druck zu haben, da sitzt der Vater oder die Mutter und sagt, da, du musst jetzt aber lernen, weil du sollst Zahnarzt werden oder so, sondern einfach, nein, sie ist irgendwie wahnsinnig ehrgeizig und sie hat dieses sehr starke Ziel und sie will sich da hocharbeiten. Und bei der Mutter ist es eher so, dass sie das ein bisschen schon von Anfang an mit Sorge verfolgt, ne, und sieht, ob das so gut ist irgendwie. Weil das ist auch, das sind halt auch Eltern, die es gibt sozusagen. Es gibt nicht immer nur diese Eltern, die da sitzen und sagen, so, du musst jetzt die Beste in der Schule sein. So, es gibt immer Eltern, die solche Sachen eher im Blick haben. Und das fanden wir alle spannend damals, das so zu erzählen. Und dann haben wir halt bei Waldi haben wir eine Figur, die ja auch schon im Treatment sozusagen für die Serie, also im Serienkonzept, in der Serienbibel angelegt war und die wir irgendwie alle bis zum Schluss toll fanden, weil die auf der einen Seite so jemand ist, der diese Gruppe so unbedingt zusammenhalten will und der so ganz verständnisvoll auf eine Weise ist, aber selber eben auch sozusagen ich sage jetzt mal, kein lebensbedrohliches Problem hat, aber eben ein Problem hat, was immer noch aktuell ist für viele junge Menschen, nämlich so eine Identitätsgeschichte, eine Coming-out-Geschichte, die wir auch nicht näher definieren wollten, weil wir auch gesagt haben, dafür hat der Film nicht den Raum, aber es ist eben, es geht nicht so sehr darum, was ist jetzt sozusagen sein Coming-out, sondern es geht sozusagen um diesen Prozess, eben um diesen Prozess des aus sich herauskommens und diesen Prozess zu seiner Identität zu stehen, weil das war auch ein Thema, wo uns auch immer wieder gesagt wurde, das ist immer noch super aktuell und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, na, wir leben ja 2025, alle sind total tolerant. Das kommt sehr darauf an, wo man aufwächst, wie man aufwächst. Und auch da wollten wir jetzt nicht so in dieses Klischee gehen und sagen, das ist irgendwie ein Problem, was die Eltern haben. Die Eltern sind ja super, weil die Eltern sind super tolerant irgendwie und sind auch ganz einfühlsam. Das war uns eben auch wichtig, da eine gesellschaftliche, ja, wie soll man sagen, Diversität auch von den Berufen zu haben. Also eben diese Bauernfamilie, wo jetzt irgendwie nicht der Vater zu Hause sitzt und irgendwie queerfeindlich ist oder so, sondern wo halt sag ich mal, in der Familie auch ein gewisses Verständnis da ist und ein gewisses einfühlsame Eltern zu zeigen, aber trotzdem, er hat halt diesen Bruder sozusagen, der eben auch in einem schwierigen Alter ist und, sag ich mal, mit seiner sexuellen Identität sehr anders umgeht und auch mit seiner Männlichkeit in Anführungszeichen sehr anders umgeht. Und das fanden wir ein tolles Spannungsfeld. Eben diese beiden unterschiedlichen Interpretationen von ich möchte jetzt, männlicher ist so ein schwieriges Wort, aber
also
ja,
ich glaube, so weit wird man schon spoilern, dass Waldi offensichtlich mit seiner Identität als Mann irgendwie nicht mehr einverstanden ist und sich zumindest an Frauenkleidung rantastet, oder wie kann man es beschreiben?
Ja, würde ich nicht so sagen. Also es geht sozusagen darum, dass er für diese Gesellschaft, in der, also wir erzählen ja kleinstädtisch und wir erzählen auf dem Land sozusagen, und es geht jetzt nicht darum, also er ist keine Transfigur und er ist eben auch keine, es geht auch nicht irgendwie um die Geschlechteridentität, sondern er ist halt eine queere Figur und wir haben das bis zum Schluss so ein bisschen offen gehalten, auch weil wir gucken wollten, wer spielt das denn am Ende, womit kann die Person, die das spielt, sich identifizieren, und da ist man, finde ich, bei so einer, Trans-Thematik, dann eben muss man, glaube ich, nochmal ganz anders vorgehen, da muss man auch anders recherchieren. Deswegen ging es uns nicht so sehr darum, sondern uns ging es um eine andere Definition von Männlichkeit. Also er definiert sich nicht als Frau, er definiert sie als Mann, aber er ist halt eine queere Figur und wir haben dann so ein leichtes Crossdressing-Element da drin, aber genau, es geht jetzt sozusagen einfach um diesen Prozess zu sagen, pass auf, das bin ich und ich stehe dazu. So. Mhm. Und das war uns wichtig, dass diese Figur das hat und das ist eben, weil das ist halt oft, sind die Leute sind so in ihrer Bubble und denken so, ja, come on, ne, wen interessiert das heute noch? Aber das ist tatsächlich für viele junge Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, auf dem, man muss jetzt auch nicht mal sagen auf dem Land, aber es gibt halt einfach Regionen, wo das nicht so easy ist irgendwie und Umfelde, wo das nicht so easy ist, auch dazu zu stehen. Also und das wollten wir halt einfach als Element drin behalten, weil uns das wichtig war und damit auch einen positiven Umgang finden. Das ist genau, das war jetzt die dritte Figur und die vierte Figur ist Tom und die bewegt sich dann natürlich, ja, ich weiß nicht, wie viel man spoilern kann, aber die bewegt sich natürlich in einem ganz anderen Spannungsfeld und da ist natürlich, ja, da ist sehr viel Wut auch zu spüren auf eine Weise, weil das fand ich auch spannend, dass Wut immer nur als was krass Negatives dargestellt wird. Also ist man so in so einem, also in der Psychotherapie oder so sagt man ja auch, Wut ist eben auch ein Gefühl, was eine Daseinsberechtigung hat und wenn man nicht lernt, damit umzugehen, dann wird es irgendwann schwierig. Aber man kann ja auch mit Wut umgehen lernen sozusagen und das ist ja, das kommt im Film, habe ich oft den Eindruck, so ein bisschen zu kurz, weil es immer sehr stark dann sehr negativ ist und das fand ich irgendwie in der Figur Tom spannend, dass man sieht, er probiert diese Wut so sehr zu kontrollieren, dass sie aber der kann sie nicht in sich halten, ne? Die muss irgendwo raus, so. Und die entlädt sich dann immer, obwohl er das eigentlich gar nicht will, weil er eben gar keinen konstruktiven Umgang gelernt hat mit dieser Wut, sondern gelernt hat, solche Sachen zu unterdrücken und in sich zu behalten, so. Und das fand ich in der Figur spannend. Das ist so, ja, ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt dann, weil das war jetzt schon sehr viel, aber das ist, da geht es sehr viel um unterdrücktes Selbst, unterdrückte Emotionen, so den Deckel so drauf zu haben, eben auch durch diese nicht sehr einfache Vaterfigur.
Aber er hat ja auch selber schon, so viel können wir vielleicht spoilern, einen Suizidfall in der eigenen Familie erlebt.
Genau, ja, genau. Mhm. Und mit dem eben dann auch kein Umgang gefunden wurde, weil eben durch den Vater da, das gibt's leider auch noch, das muss man auch sagen, dazu trägt dann hoffentlich so eine Diskussion oder so ein offener Umgang auch dazu bei, dass die Scham sozusagen der Angehörigen, es gibt halt viele ganz mutige und tolle Menschen, die haben überhaupt gar keine Scham, darüber zu sprechen. Und das ist auch wirklich, das ist, muss man wirklich sehr den Hut vorziehen, weil, glaube ich, immer noch viele Leute denken, naja, wenn da, ich sag mal so, wenn jemand an einer Krankheit oder einem Unfall stirbt, dann ist immer sehr viel Mitgefühl da und man hört doch noch, dass es, ja, das ist halt auch vielleicht immer eine Frage des Milieus oder der, oder generell der, ja, wo bewegt man sich so, des Umfeldes, das doch bei vielen so ein Suizid schon häufig noch so eine Befremdung, so was Befremdliches auslöst, ne, dass dann eben man das Gefühl hat, ja, ja, da wird schon irgendwas falsch gemacht sein, ne, worden sein, so. Genau. Und das ist ganz schrecklich, so, ne, das ist wirklich ganz schrecklich, wenn Menschen sowas machen. Und deswegen soll ja eben so ein Film auch einen positiven Umgang damit zeigen. Und es ist aber bei dieser Figur, Toms Vater, ist es halt eben so, dass der um seinen, also der hat da halt mehr negative Dinge drin gesehen als positive, sage ich mal, dieses Thema anzugehen und hat das halt sozusagen so unterdrückt und hat halt gesagt, wir sprechen da nicht drüber und wir sagen, das war ein Unfall, weil dann hinterfragt uns keiner sozusagen und dann gibt uns keiner die Schuld. Und ja, das muss ich wirklich sagen, das war so eins der schlimmsten Sachen, die ich in dieser Recherche gehört habe, war, dass es immer noch sozusagen Leute gibt, die solche Vorurteile haben, die dann eben, das wirkt sich dann auch in einer Wortwahl aus, ne, also den Begriff Selbstmord sozusagen, den man halt auch nicht verwenden sollte, eben weil er das wissen wir als Filmautoren, müssen das eigentlich wissen, dass eine Heimtücke voraussetzt, sonst ist der Tatbestand des Mordes nicht erfüllt und es macht halt auch was mit Menschen sozusagen, wenn man allein schon in dieser Begrifflichkeit sich bewegt, dass es irgendwie eine heimtückische Tat ist gegen sich selbst, so. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, dass man Leute so damit alleine lässt.
Ja, soweit dein Gespräch mit Lukas Flasch zu seinem Film Von uns wird es keiner sein. Und das noch ein Hinweis für alle Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Thema Suicide beschäftigen.
Genau, das ist ein Hinweis, den auch Lukas selber mitgebracht hat. Wir haben ja jetzt gehört, dass es eben schwierig ist, dieses Thema einzubauen in Filme, weil man da keine Fehler machen sollte. Und da gibt es einen interessanten Leitfaden, der richtet sich eben speziell auch an Autoren oder an Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Der wird herausgegeben von der World Health Organization. Das kann man im Internet finden unter der Webadresse www.who.int, also etwas ungewöhnliche Endung. Und da sollte man sich dann mit der Suchfunktion weiter hangeln, weil die Adresse furchtbar kompliziert ist. Der Leitfaden heißt Preventing Suicide, a Resource for Filmmakers and Others Working on Stage and Screen. Es gibt auch eine deutsche Fassung dort runterzuladen. Das ist eine kleine Broschüre, die man in nicht allzu langer Zeit auch durcharbeiten kann, also ganz praktisch gehalten. Und ja, wann immer dieses Thema irgendwie vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist das sicherlich ratsam, sich da mal ein bisschen zu informieren.
Genau, wir haben noch einen besonderen Hinweis und zwar haben wir eine quasi Sondernummer schon in der kommenden Woche rechtzeitig zur Buchmesse, weil es geht um die Buchmesse und da gibt es eine Veranstaltung, die mit Drehbuch und Büchern zu tun hat. Und da wollen wir ganz gerne hinweisen und da haben wir dann kurz vorher, also vor der Buchmesse, die ja am 16. Oktober startet, nochmal eine Sondersendung, ein Gespräch über diese Veranstaltung und über die Buchmesse insgesamt, was sie mit den Drehbüchern zu tun hat. Bleibt uns gewogen und unsere normale Sendung geht dann tatsächlich wieder in 3 Wochen über den Äther.